Gut, danke, Herr Jesus. Ich lese euch nochmal den Abschnitt. Diesmal aus Lukas. Lukas 6, 41. Was aber siehst du den Splitter in deines Bruders, der in dem Auge deines Bruders ist? Das Wort Splitter ist Karpfos. Karpfos ist trockener Zweig, ein Strohhalm, so ein Span, also so ein Splitter, kommt von Karpho, bedeutet vertrocknen. Also da ist irgendwie so ein, vielleicht vom Stroh, irgendwas abgesplittert und das ist in das Auge deines Bruders gekommen. Also was siehst du den Splitter in deines Bruders Auge, den Balken aber, der in deinem eigenen Auge ist, den nimmst du nicht wahr? Wie kannst du zu deinem Bruder sagen, Bruder, erlaube, ich will den Splitter herausziehen, der in deinem Auge ist, während du selbst den Balken in deinem Auge nicht siehst? Heuchler, zieh zuerst den Balken aus deinem Auge und dann wirst du klar sehen, um den Splitter herauszuziehen, der in deines Bruders Auge ist. So hatten wir es gerade in Matthäus gehört. Heuchler, das Wort heißt Hypokrites. Hypokrites ist ein Schauspieler, Nachahmer, ein Heuchler. Hypokrites wurde ein Schauspieler genannt, der zum Beispiel im Theaterstück hinter einer Maske spielte und eine bestimmte Person darstellte. Später und im Neuen Testament wurde jemand als Hypokrites bezeichnet oder als Heuchler bezeichnet, der in seinem Reden und Handeln etwas zu sein vorgibt oder vortäuscht, was er gar nicht ist. Also sagt Jesus, Heuchler, also täusche nicht Dinge vor. Mir geht es um einen Vers, auch den Jesus gesagt hat, in Johannes 13, Vers 35. Daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Daran wird jeder erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Wir denken ja manchmal, was eine Gemeinde ausmacht, oder was werbeträchtig, werbemäßig nach außen gut ankommt, ist ein schöner Flyer, am besten noch mit Hochglanzpapier, vielleicht noch mit Bildchen. Also wir sind so sehr äußerlich fixiert. Und Jesus ist der Meinung, das, was am authentischsten unsere Jüngerschaft, unsere Zugehörigkeit zu ihm darstellt, ist, dass wir einander bedingungslos lieben. Also wenn du so willst, für eine Gemeinde ist der beste Flyer, in dem sich alle einfach lieben, in dem sich alle lieb haben. Das ist die beste Werbung, sagt Gott in seinem Wort, die wir nach außen geben können. Daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Und Jesus sagte in Johannes 13, 34, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander so liebt, dass ihr einander liebt, damit, wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebt. Einfach. Ich gebe euch ein neues Gebot. Das Wort Neues, da steht nicht Neo, sondern es ist Kainos. So genau dasselbe Wort, wo es heißt, wir sind eine neue Schöpfung. Wir sind eine Kainos-Schöpfung. Wir sind jetzt andersartig. Früher waren wir von der Art, wie es um uns herum in diesem Weltsystem ist. Aber als wir zu Jesus kamen, dann wurden wir eine neue Schöpfung. Wir wurden Gottes Söhne und Gottes Töchter. Kainos, das Wort heißt anders, qualitativ neu. Wir wurden, als wir zu Jesus kamen, von Gott selber gezeugt und in dieses neue göttliche Leben hineingenommen. Das konnten wir von uns selber nicht tun. Und Jesus sagt, ein neues, also Kainos, ein qualitativ neues Gebot gebe ich euch. Also es gibt in der Bibel die Begriffe wie Dogma, wir kennen es von der Weihnachtszeit noch her, es ging ein Erlass, da steht ein Dogma, zum Beispiel von Kaiser Augustus aus. So, das sind so starre Gesetze, die man befolgen muss. Aber Jesus sagt, ich gebe euch ein qualitativ neues Gebot. Das Wort für Gebot, das Jesus gebraucht, ist Entole, ist der Gegensatz von Anatole, aufgehen. Jesus sagt, ich gebe euch etwas, ein Gebot, das in euch hineingeht. Etwas, das ein Teil von euch wird. etwas, was euch qualitativ anders macht. Und die Liebe, die so schnell verloren geht, wenn wir um uns herum schauen, das, zum Beispiel sagt die Bibel das Wort Philia. Philia, diese Liebe, Freundesliebe, die Freundschaft hält meistens nur so lange an, solange der eine oder andere nicht beleidigt, gekränkt wurde, oder man einer Meinung ist. Aber sehr schnell ist dann die Freundschaft vorbei. Jesus sagt, die Liebe, die ich euch gebe, das ist nicht Philia, das ist Agape. Das ist göttliche Liebe. In der Schrift heißt es im 1. Johannes 4, Vers 8, Gott ist Liebe. Gott ist Agape. Gott ist Agape. Und Römer sagt, im Römerbrief sagt der Apostel Paulus, Gott selber hat seine Agape ausgegossen in unsere Herzen, in unseren Geist, in unsere Persönlichkeit. Er hat es, seine Liebe ausgegossen, damit wir jetzt fähig sind, so zu lieben, wie er liebt. Daran wird jeder Mann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr euch untereinander liebt habt. Der Apostel Jakobus, glaube ich, sagte, wenn ihr einander beißt und fresst, wenn ihr euch gegenseitig beißt und fresst, dann passt auf, dass ihr nicht voneinander verzehrt werdet, also verspeist werdet oder wie auch immer du das magst. So, er sagt immer wieder, habt Frieden untereinander. Wenn wir den Text in 1. Johannes 4 anschauen, da sagt er ab Vers 7, Geliebte, lasst uns einander lieben, denn die Liebe ist aus Gott. Jeder, der liebt, ist aus Gott geboren, also aus Gott gezeugt und erkennt Gott. Wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist Liebe. Also er sagt, wenn jemand nicht liebt, dann hat er Gott nicht erkannt, dann ist er einfach nur religiös. Weil er sagt, wer Gott erkannt hat, der liebt. Selbst wenn ihm Schaden zugefügt wird. Da sind wir wieder bei dem Thema 1. Korinther 13 von heute vor drei Wochen. Wo er sagt, die Liebe lässt sich nicht erbittern. Die Liebe, sie rechnet das Böse nicht zu. Da geht es immer um diese Agape. Gott ist Agape. Und Gott wohnt in uns. Gott selber mit der Fülle seiner Liebe wohnt in uns. So dass wir in der Lage sind zu lieben. Dass wir in der Lage sind, zu lieben, wie Gott liebt. Wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt. Der ist ganz einfach irgendwo religiös. Aber wer Gott erkannt hat, der liebt. Wer Gott erkannt hat, der liebt, weil Gott ist Liebe. Und hierin ist die Liebe Gottes zu uns geoffenbart worden, dass Gott seinen eingeborenen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn lieben möchten. Also Gott sagt, die Liebe oder ist den Liebesbeweis, den kann man sehen, das kann man prüfen, man kann es merken, liebt jemand oder liebt er nicht. Er sagt, bei Gott konntest du das anschauen und sehen, Gott bewies, dass er uns liebt, dass er seinen Sohn zu uns sandte, obwohl wir es überhaupt nicht verdient haben. Wir waren noch Feinde Gottes, wir haben ihn überhaupt nicht gewollt. Und Gott sagt, ich liebe euch. Und Gott sagt, diese Liebe hat er uns geschenkt zueinander. Wir können einander so lieben, auch wenn der andere vielleicht ganz komisch oder anders ist oder wie wir uns das gar nicht vorstellen wollen oder können. Gott hat seine Liebe zu uns geoffenbart darin, dass er seinen eingeborenen Sohn zu uns in die Welt schickte. Dieser eingeborenen, das Wort heißt monogenes, ist einzig, einzig gezeugt, einzig geboren. Es bezeichnet im Grundtext das einzige Kind, das jemand hat. Das einzige Kind, den einzigen Sohn, den Gott hatte, den schickt er in diese Welt. Er hatte nichts anderes. Das war das Liebste, was er hatte, seinen Sohn. Und diesen Sohn schickte er in diese Welt, damit er alle Strafe und alle Leiden und alle Schande auf sich nahm. Und in seinen Wunden ist uns Heilung geworden. Die Strafe, sagt Jesaja, liegt auf ihm, damit wir Frieden haben. Wir können Frieden haben, selbst wenn um uns herum Unfrieden ist und Streit und Ärger. Wir können trotzdem Frieden haben, wenn wir Gott erkannt haben. Hierin ist die Liebe also, nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt und seinen Sohn gesandt hat als eine Sühnung für unsere Sünden. Geliebte, wenn Gott uns so geliebt hat, sind auch wir schuldig, einander zu lieben. Wenn Gott uns so liebt, er sagte, dann sind wir verpflichtet, ebenso auch einander zu lieben. Das sind Entscheidungen, die wir treffen, die wir auch tun können. Warum? Weil wir dadurch, dass wir von neuem geboren sind, andersartig sind. Kainos, andersartig. Wir sind jetzt, wir haben Gottes Art, wir haben Gottes Natur. Wir haben nicht mehr die gefallene, die zerstörerische Natur. Gott hat uns neues Leben gegeben. Niemand hat Gott jemals gesehen. Sagt er in Vers 12, 1. Johannes 4, wenn wir einander lieben, bleibt Gott in uns und seine Liebe ist in uns vollendet. Das ist sehr interessant, wenn er hier sagt, wenn wir einander lieben, bleibt Gott in uns. Da ist wieder dieses Wort Meno, bleiben. Ich sagte es schon mal an anderer Stelle, dieses Wort Meno bedeutet bleiben, sich bei jemanden aufhalten, bei jemanden wohnen, einfach bei jemand bleiben und nicht weggehen. Und das ist interessant, was der Johannes hier sagt, aus seinem Erfahrungsschatz und aus seiner Begegnung mit Gott und mit Jesus und auch den Gemeinden, denen er vorstand und diente. Er sagt, wenn wir einander lieben, bleibt Gott in uns wohnen. Dann hält er sich gerne bei uns auf. Die Umkehrung wäre, wenn wir einander nicht lieben, dann fühlt Gott sich nicht wohl, weil Gott ist Liebe. Gott ist Agape. Und er sagt, ich möchte gerne bei dir wohnen. Ich möchte gerne mit dir zusammenbleiben. Ich möchte gerne bei dir sein. Aber ich sag so für mich, es gibt ein einfaches Mittel, Gott aus seinem Leben zu vertreiben. Die Erkenntnis Gottes in seinem Leben zu verlieren. Indem wir ganz einfach aufhören, einander zu lieben. Wir entscheiden und sagen, ich will den nicht mehr lieben. Der hat mich zu sehr verletzt. Der hat mich beleidigt. Was er mir angetan hat, das kann man nicht verkraften. Das geht auf keine Kuhhaut. Und wir sind so schnell dabei, was wir auch in diesem Filmbeitrag gesehen haben. Wir sind so schnell dabei, einen anderen zu richten. Und Gott sagt, richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Weil er sagt, alles, was ihr anderen tut, das wird euch auch getan werden. Wie ihr wollt, dass die Leute mit euch umgehen, so geht mit ihnen um. Wenn du Vergebung erfahren und erleben möchtest, dann sagt der Herr, vergib. Wenn du geliebt werden möchtest, dann liebe. Er sagt, das, was du möchtest, was dir widerfährt, was dir geschieht, wie man mit dir umgeht, so geh du mit anderen um. Das ist jetzt natürlich kein krampfhaftes Bemühen, wo wir uns riesig mords anstrengen müssen. Gott sagt, ich selber habe die Voraussetzungen, so zu lieben, in euch selber geschaffen. Ich habe euch von neuem geboren. Ihr seid jetzt Gottes Natur teilhaftig geworden. Ihr könnt jetzt lieben. Und er sagt, ich schütte meine ganze Liebe in euch aus, so dass ihr fähig seid, in der Lage seid zu lieben. Niemand hat Gott jemals gesehen. Wenn wir einander lieben, bleibt Gott in uns wohnen. Und seine Liebe ist in uns vollendet. Das Wort vollendet ist teleio und bedeutet vollendet zum Ziel bringen oder zum Ziel gekommen. Wenn wir einander lieben, heißt es ganz einfach, dann sagt dieser Text, dann ist Gott zum Ziel in uns gekommen. Dann weiß er, er hat hier Menschen auf dieser Erde, er hat Söhne und Töchter auf dieser Erde, die seinen Charakter widerspiegeln, die seinen Lebensstil widerspiegeln. Er sagt, ich bin zum Ziel gekommen. Wenn wir lieben, dann sagt Gott, dann habe ich mein Ziel in euch erreicht. Und dann sind wir wieder bei diesem Punkt. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Ich habe so auch gedacht die Tage, wie viel Kampf und Krampf haben gläubige Menschen oft, indem sie immer wieder versuchen zu sterben. Sagen, Mensch, ich will ja dem alten Leben sterben. Ich will ja die alte Natur gar nicht mehr haben. Und man krampft und müht sich und läuft und was weiß ich, was man alles für Anstrengungen unternimmt, um das zu tun. Ich muss mal so sagen, Gott sagt etwas ganz anderes. Gott sagt, als wir zu Jesus kamen, wurden wir von neuem geboren. Wir wurden jetzt andersartig, teilhaftig der göttlichen Natur. Und dann wurden wir getauft. Und die Bibel sagt, der alte Mensch wurde begraben, er wurde beerdigt. Das heißt, als wir zu Jesus kamen und wir von neuem geboren wurden, starb unsere alte Natur. Und in der Taufe, als wir getauft wurden, wurde diese alte Natur begraben. Das heißt, du bist jetzt eine neue Schöpfung. Du bist jetzt nicht mehr in der alten Natur. Aber ich glaube, wir sind manchmal so fixiert, auf das Alte zu schauen. Ich muss noch kämpfen, ich muss sterben. Du, was ist gerade mit dir los? Du, ich versuche gerade zu sterben. Es ist irgendwie schwierig, ich versuche zu sterben. Ich weiß nicht, ob jemand von euch Oswald Chambers kennt. Mein Äußerstes für sein Höchstes ist im Blaukreuz Verlag erschienen. Ich wollte euch mal etwas davor von vorlesen. Er hat seine Andacht am 15. Januar überschrieben mit Wandelst du in Weiß? Der Text ist aus Römer 6, 4. Mit ihm begraben sind wir, mit ihm begraben, auf dass auch wir in einem neuen Leben wandeln. Also wir sind begraben durch die Taufe, in der Taufe, damit wir im neuen Leben wandeln. Ich lese euch mal vor, was so ein bekannter oder weltweit bekannter Mann dazu zu sagen hat, auch über dieses Sterben der alten Natur. Er sagt, niemand kann die Erfahrung der völligen Heiligung durchmachen, ohne vorher an einem weißen Leichenbegräbnis teilgenommen zu haben. Also Leichenbegängnis, genau. Also ihr kennt ja so, früher, wir haben das ja mit weiße Hose und weiße T-Shirt, wenn Leute sich taufen lassen oder was du gerade hast. Aber früher, ich kenne das nur, als ich jung war, da gab es diese langen weißen Hemden, also diese, wie die Leichenhemden im Krankenhaus, so fast ungefähr sah das aus. Und dann mit diesen, das hieß also, das sollte wahrscheinlich auch schon symbolisieren, dass du jetzt gestorben bist und dass du jetzt begraben wirst. Natürlich sagt nur Andert, gut, das ist das weiße Kleid der Gerechtigkeit, das du dann bekommst. Aber davon spricht er hier, von so einem Begräbnis. Niemand kann die Erfahrung der völligen Heiligung durchmachen, ohne vorher an einem weißen Leichenbegängnis teilgenommen zu haben. Das heißt, am Begräbnis seines alten Lebens. Wenn diese Todeskrise nicht stattgefunden hat, bleibt die Heiligung eine bloße Vision. Es muss ein weißes Leichenbegängnis stattfinden. Das heißt ein Sterben, auf das nur die eine Auferstehung folgen kann, die Auferstehung in das Leben Jesu Christi hinein. Dieses Leben kann durch nichts überwältigt werden. Es ist eins mit Gott und hat den einzigen Zweck, ein Zeugnis für ihn zu sein. Hast du deine letzten Tage wirklich erreicht? Also er meint, bist du schon gestorben? Ist das schon passiert? Gefühlsmäßig hast du sie schon oft erlebt, aber hast du sie auch in Wirklichkeit erlebt? Du kannst nicht in Unruhe an deinem Begräbnis teilnehmen. Du kannst nicht aufgeregt sein, wenn du gestorben bist. Sterben heißt aufhören zu sein. Bist du mit Gott einverstanden, wenn er von dir verlangt, dass du nicht mehr der ernst strebende Christ sein sollst, der du bis jetzt gewesen bist? Wir treiben uns auf dem Friedhof herum und sträuben uns doch immerfort gegen das Sterben. Wir müssen nicht nur danach streben zu sterben, wir müssen auch wirklich sterben, in seinen Tod getauft werden. Hast du dein weißes Leichenbegängnis schon hinter dir? Oder hältst du deine Seele, was die Heiligung anbelangt, zum Narren? Gibt es in deinem Leben einen Tag, der als dein letzter Tag bezeichnet werden kann, einen Tag, zu dem deine Erinnerung in reinem und dankbarem Gedenken zurückkehrt? Ja, damals, bei jenem weißen Leichenbegängnis, schloss ich einen Bund mit Gott. Denn das ist der Wille Gottes, eure Heiligung. Wenn du erkennst, worin Gottes Wille besteht, wirst du ganz natürlich in die Heiligung hineingehen. Bist du bereit, dieses weiße Leichenbegängnis jetzt durchzumachen? Erklärst du dich einverstanden, wenn Gott sagt, dass dies dein letzter Tag auf Erden ist? Also mit dem alten Menschen, meint er hier. Es hängt von dir ab, wann du deine Einwilligung geben willst. Also er spricht hier von einer Entscheidung, die wir treffen. Ich bin jetzt zu Christus gekommen. Ich bin von neuem geboren. Ich bin begraben worden in der Taufe. Das heißt, mein altes Leben ist wirklich beerdigt worden. Den alten Menschen gibt es nicht mehr. Ich wandle jetzt in Neuheit des Lebens. Und das ist so eine Entscheidung, die wir treffen müssen. Und das bezieht sich eigentlich auf unser ganzes Leben. Wenn wir so unser Leben ein bisschen anschauen, wir sind ja immer dabei, doch mit Gott irgendwie so ein bisschen Verhandlungen zu führen. Was ist, wenn ich ihm alles gebe? Und dann könnte er ja mich vielleicht nach China schicken oder Indonesien oder sonst wohin, da wo die Christen verfolgt werden. Vielleicht könnte er mich auch als Missionar mitten zu IS schicken. Also wollen wir doch mal lieber vorsichtig sein. So ein bisschen selbst leben will ich ja noch. Also ich kann mich nicht so ganz ausliefern. War jetzt Extreme. Aber wie ist es im Alltag? Wo ich sage, wo ich eine Entscheidung treffe, ich bin gestorben mit Christus. Und wo ich einfach für mich entschieden habe, du wirst mich nicht mehr kränken. Du wirst mich nicht mehr beleidigen. Du kannst mich nicht mehr aufregen. Egal, was du mir antust, ich werde trotzdem freundlich mit dir sein. Warum? Weil ich jetzt in einer neuen Natur lebe. Ich lebe jetzt eine neue Art. Der alte Mensch ist tot, ist gestorben. Den gibt es nicht mehr. So, das müssen wir mal realisieren. Das müssen wir so tief auf uns wirken lassen, auch in unserer Gemeinschaft, in unserer Beziehung zu Gott. Ich bin jetzt eine neue Schöpfung. Und die Liebe Gottes ist ausgegossen in mein Herz. Ich kann jetzt lieben. Ich bin von Gott dazu befähigt. Von uns aus konnten wir das gar nicht. Waren wir gar nicht in der Lage. Aber Gott hat seine Liebe ausgeschüttet in uns. Wir können lieben. Und ich wünsche mir so für den Start in dieses Jahr hinein, dass wir ja so eine richtige Liebeserfahrung auch mit Gott machen. Und vielleicht bist du heute Abend hier und sagst, Mann, ich kenne Gott gar nicht. Ich habe noch gar keine Entscheidung für Gott getroffen. Ich habe noch niemals Jesus in mein Leben aufgenommen. Ja, dann hast du diese Liebe noch nicht. Dann bist du nicht in dieser Position, von der ich gerade sprach. Aber Gott sagt, wenn du zu mir kommst, wenn du meinen Sohn in dein Leben aufnimmst, dann werde ich kommen und ich mache dich neu. Und das Alte ist vorbei, Neues hat begonnen. Das Alte ist vergangen, Neues hat begonnen. Diese Erfahrung können wir nur machen, wenn wir zu Christus kommen. Er kommt und er nimmt unseren Tod und gibt uns Leben. Er kommt und nimmt unseren Hass und unsere Widerwilligkeit, all diese Dinge und sagt, du, ich fülle dich aus mit Liebe. Ich überschütte dich mit Liebe. Wir sind eine neue Schöpfung. Wir müssen realisieren, wir sind wirklich neu. Das Alte ist vergangen. Neues ist geworden. Und wenn wir dem anderen seine Fehler nicht mehr zurechnen, dann sagt Gott, dann wird die Welt erkennen, der gehört zu Jesus. Dann wird die Welt erkennen, die gehört zu Jesus. Wenn der Arbeitskollege auf einmal merkt, Mann, bisher bekam ich einen richtigen Motzer und einen Hammer immer zurück, wenn ich was gesagt oder getan habe, aber auf einmal erträgst du es, du erduldest es und bist freundlich mit deinen Kollegen. Sie werden sagen, was ist mit dir passiert? Manche werden vielleicht erstmal fragen, ob du vielleicht krank bist oder ob du irgendwie vielleicht am Wochenende mit Stummheit geschlagen wurdest, weil du nicht mehr zurückschlägst, nicht mehr zurück willst. So, wir brauchen das nicht. Daran wird die Welt erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Und indem ihr einander lieb hat. Weißt du, er sagt, Gott hat uns so sehr geliebt. Gott, und das beziehe ich immer wieder auf mich, Gott hätte allen Grund, stinkig auf mich zu sein. Aber weißt du, er kam eines Tages in mein Leben, in diese alte Bruchbude. Wenn ich mein altes Leben anschaue, dann muss ich sagen, also ich hätte Gott nicht geraten, mich auszusuchen. Denn da gab es schon bessere Menschen und frömmere Menschen. Aber weißt du, Gott kam, er hat mich gesehen und er hat gesagt, ich will dich. Mein Sohn hat dich schon gekauft mit seinem Blut. Ich habe es am Dienstag oder am Donnerstag oder wie auch, an einem der Abende gesagt. Es ist so, weißt du, wenn ich zum Beispiel, Marita und ich, wir gründen ja seit Jahrzehnten Gemeinde. Und immer, wenn ich irgendwo hinkam, sagt Gott, komm in diese Stadt oder komm in diesen Ort, hier will ich Gemeinde bauen. Dann sind wir dorthin gegangen und dann habe ich mir ganz einfach so, kam ich an eine Stelle und dann habe ich gesehen, diese Räume gesehen. Und manche sahen fürchterlich aus. Manche Leute, die mit dabei waren, sagen, hier willst du eine Gemeinde reinbauen? Das geht nicht. Guck dir diese Bruchbude an. Aber weißt du, ich sah diese Bruchbude und ich sah sie fertig. Ich sah sie mit Teppich, ich sah sie mit Stühlen, ich sah sie mit der Bühne für die Worshipper. Ich sah, wo die Technik hinkommen würde. Ich sah es fertig. Es war eine komplette Bruchbude da. Also sowas, wo man sagt, Mensch, da gibt's doch schon was Gepflegteres. Aber es war genau der Platz, wo Gott uns haben wollte. Und das ist so ein Bild für mich gewesen. Wir haben es genommen, wir haben es renoviert und Gemeinde ist entstanden. So, Gott hat dich und mich gesehen. Und er hat gesagt, boah, guck mal, was eine Bruchbude. Er sagt, guck mal, oder alle würden sagen, das ist eine Bruchbude. Gott, den kannst du nehmen. Kann der bitte das Handy ausmachen? Okay. Also Gott sagt, egal wie du aussiehst, egal wie du bist, Gott sagt, ich will dich. Mein Sohn hat dich schon gekauft. Ich sagte ja, früher war ich ja mal Makler. Und wenn ich dann in irgendein, Objekt kam und das angeschaut habe, und da kamen Leute und sagten, oh Mensch, Herr Erike, das ist genau, was ich mir gesucht habe. Und dann haben sie es gekauft. Die meisten Leute wollen was Schönes kaufen. Sie wollen etwas am besten noch kaufen, was fertig ist und am besten auch noch für wenig Geld. Ja? So, du weißt das vielleicht. So, das ist so, ja. Aber weißt du, Gott kam und schaute dich und mich an und da, du und ich, egal wie gepflegt du aussahst, egal wie viele Locken du auf deinem Kopf hattest, aber geistlich gesehen warst du auch eine Bruchbude. Du warst eine Bruchbude. Und Gott hat gesagt, ich will dich. Gott sagt, aus dir mache ich etwas Neues. Aus dir mache ich etwas, wo Menschen gerne hinkommen. Aus dir mache ich etwas, wo ich wohnen kann. Da will ich wohnen. Und dann kam Gott und er hat uns neu gemacht. Und dann ist er eingezogen und jetzt wohnt er da. Richtig? So. Und er liebte uns. Ich weiß nicht, ich habe noch keinen Menschen gesehen, der unbedingt, doch, gab auch mal so ein, zwei Leute, wenn ich so gerade, kommt mir so in den Sinn. Aber normalerweise sagt niemand, boah, so eine Bruchbude, die habe ich mir gewünscht, dafür zahle ich jetzt auch. Ja, gibt immer ein paar Exoten, die auch solche Dinge, vielleicht weil sie auch schon ihr fertiges Endprodukt wieder sehen, dass sie, oder das, was sie hier verwirklichen können. Aber Gott ist gekommen in deine und meine Bruchbude. Und dann hat er uns neu gemacht. Und dann ist er in uns eingezogen. Dann hat er seine Liebe in uns ausgegossen, ausgeschüttet, in unsere Seele, in unseren Willen und unsere Gefühle. Er hat sich selber ausgeschüttet. Unser Herz erfüllt mit Liebe, so dass wir lieben können. Und so können wir immer entscheiden, will ich beißen oder will ich lieben? Will ich schlagen oder will ich lieben? Wir treffen die Entscheidung, was wir wollen. Und wir können sie treffen. Warum? Weil die Liebe Gottes in unsere Herzen ausgegossen ist. Ich wünsche dir und mir, dass wir so dieses Jahr durchgehen mit großer Liebe. Mit großer Liebe zum Nächsten. Und wirklich, was 1. Korinther 13 sagt, die Liebe rechnet das Böse nicht zu. Sie lässt sich nicht erbittern. Sie ist nicht neidisch. Lest es nochmal durch oder hört die Predigt vom 3. Januar diesen Jahres. Was er von der Liebe spricht. Das ist so gewaltig. Wir sind nichts ohne die Liebe. Aber Gott hat uns Liebe gegeben, seine Liebe, so dass du und ich lieben können. Sind wir ihm dankbar, dass er uns genommen hat? Sind wir ihm dankbar? Ich war schon eine richtige Bruchbude. Ich muss dir sagen, ehrlich, ich weiß ja, wie ich früher war. Also wenn ich Gott wäre, ich hätte mich nicht ausgesucht. Hätte ich nicht gemacht. Aber Gott sagt, dich will ich. Dich will ich. Und dann kam er. Und dann schuf er Veränderung. Von einem Tag zum anderen. Ich sitze da und sage, Jesus, komm in mein Leben. Werde du mein Herr. Ich will jetzt mit dir leben. Ich will dir nachfolgen. Und sofort kam der Friede Gottes in mein Leben. Das war so stark. Ich merkte auf einmal, ich war ein sehr unruhiger, gejagter Mensch. Deshalb war mein Leben auch ziemlich zerstört und auch zerstörerisch anderen gegenüber. Aber an diesem Tag kam Frieden in meine Seele. An diesem Tag kam Frieden in mich. Und ich fing sofort an, am nächsten Tag anderen zu erzählen, du, es gibt Gott. Ich habe ihn gestern erlebt. Ja, wie hast du ihn erlebt? Woran hast du es erlebt? Ich habe erlebt, dass er mich liebt, so wie ich bin. Aber vor allem habe ich erlebt, ist daran erlebt, ich habe auf einmal Frieden, den ich nie hatte. Jetzt habe ich Frieden. In mir ist es ruhig. Außen hat sich nichts verändert. Die Umstände, die Situationen hatten sich nicht verändert. Aber innen drin war Friede. Und das ist das Gleiche. Vorher war Hass. Ich habe meinen Vater gehasst. Mein Vater hasste mich und ich hasste ihn. Wir haben versucht, uns gegenseitig umzubringen. Mal wollte ich ihn umbringen, ein andermal ist er mit dem Messer gekommen, hat gesagt, ich schlachte dich ab. Ja, hat aber nicht geklappt, wie ihr seht. So, also, verstehst du, aber als Jesus kam, habe ich angefangen, sofort meinen Vater zu lieben. Ich schrieb ihm sofort einen Brief. Und mein Vater war gemein, mein Vater war gewalttätig. Mein Vater hat mich als kleinen Jungen im Stall angebunden und ausgepeitscht. Es war schwierig, ein schwieriger Mann. Er hat immer Streit gesucht. Und er hat immer einen Grund gefunden, dass er prügeln durfte. Das war mein Vater. Und natürlich war in mir viel Ärger, Hass und Zorn. Aber als Jesus kam, da setzte ich mich hin und schrieb ihm einen Brief. Papa, es tut mir so leid, dass ich dir kein guter Sohn war. Und ich musste sagen, Papa, ich hasse dich nicht mehr. Ich hab dich lieb. Ich lieb dich jetzt, Papa. Er hat auf diesen Brief nicht geantwortet. Ich konnte auch nicht hingehen und ihn besuchen, denn zu der Zeit saß ich ja noch im Knast, saß ich im Gefängnis, wieder mal. Aber weißt du, als ich rauskam, da bin ich zur nächsten Telefonzelle und dann habe ich ihn angerufen. Ich sage, Papa, ich bin's. Ich habe dir geschrieben, vielleicht ist der Brief nicht angekommen, wie auch immer. Ich wollte dir nur sagen, ich habe Jesus kennengelernt. Und dieser Jesus hat mein Leben verändert. Und ich wollte sagen, es tut mir so leid, dass ich dir kein guter Sohn war. Würdest du mir bitte vergeben, wo ich dir kein guter Sohn war? Ich war ja auch kein guter Vater. Aber weißt du, was war passiert? Gott war in mein Leben gekommen. Er hat seine Liebe in mich ausgegossen. Gott selber kam, der Agape ist. Und ich konnte meinen Vater lieben, den ich bis dahin hasste. Weißt du, das verändert alles, wenn Gott in unsere Bruchbude kommt. Wenn Gott da reinkommt und wir sagen, Herr, jetzt gehöre ich dir, mach mit mir, was du willst, dann geschieht Veränderung. Und wir sind auf einmal in der Lage zu lieben, weil Gottes Liebe in uns ist. Ich lade dich ein, so ja, ein Liebesflyer in diesem Jahr zu sein. Wo immer du hinkommst, dass die Leute sagen, wow, egal was passiert, diese Person ist freundlich, diese Person liebt. Diese Person hätte eigentlich Grund, sich jetzt tierisch über mich aufzuregen und sie tut es nicht. Was ist der Unterschied? Ich sehe, etwas ist an dir anders und sie werden merken, die Liebe Gottes ist da. Sie werden dich fragen, warum liebst du, obwohl ich dich provoziere? Warum liebst du, obwohl ich dir deinen Job vermiese? Warum liebst du, obwohl ich meine Aggression, meinen Ärger an dir auslasse? Warum liebst du? Dann kannst du sagen, ja, so war ich auch mal. Aber dann kam Jesus. Und dann kam er und gab seine Liebe in mich hinein. Jetzt kann ich lieben. Das macht den Unterschied, weil Jesus da ist. Wir können aber auch immer wieder, sage ich mal, die Beziehung mit Gott verlassen. Und dann fangen wir an, wieder zu hassen und neidisch zu sein und all diese Dinge. Deshalb ist es so wichtig, dass wir in einer Beziehung mit Gott bleiben. Und wenn wir anfangen, wenn wir uns erlauben, wieder gemein zu werden, zu hassen, lieblos zu sein, zu kritisieren, wie wir es mit diesem Pfahl hatten, mit dem Balken. Wenn wir wieder die Fehler beim anderen sehen, dann kann Gott nicht bei uns bleiben. Er sagt, er bleibt bei uns, wenn wir in der Liebe bleiben. Aber Gott wird uns nicht bestätigen, wenn wir hassen und wenn wir lieblos sind. Kann er nicht. Es ist gegen sein Wesen, entgegen seinem Wesen. Wenn wir sagen, ich gehöre zu Gott, aber ich hasse meinen Bruder. Johannes sagt, dann kennen wir Gott nicht. Dann haben wir keine Ahnung von Gott. So, wenn wir Gott kennen, dann lieben wir auch, egal was man uns antut oder wie man mit uns umgeht. Ich lade dich ein, diese Liebe, die Gott in dein Herz gegeben hat, lass sie fließen. Lass sie, ja, schütte sie aus in diese Welt hinein. Schütte sie aus in eine unruhige, gehetzte, kranke Welt. Und wenn du Jesus noch nicht aufgenommen hast in dein Leben, er noch nicht dein Herr ist, dann kannst du heute Abend zu ihm kommen. Da kannst du sagen, Jesus, ich will dich. Ich will dich, ich nehme dich in mein Leben auf. Und dann kommt er mit seinem Frieden. Dann kommt er mit großer Vergebung. Und dann reinigt er dich. Und dann schüttet er seine Liebe in dich aus. Und du bist in der Lage zu lieben. Wir sagen ja immer, wie will ich Gott danken? Wie können wir Gott danken? Jesus sagt, wer mein Wort hält, festhält, auch wenn die Umstände ihn herausfordern, vielleicht von früherer Gewohnheit, sich anders zu verhalten. Aber wer meinem Wort festhält, der ist es, der mich liebt. Wie halte ich fest? Die Umstände, Menschen, der Teufel, sie wollen uns herausfordern, dass wir nicht lieben, dass wir mit gleicher Münze heimzahlen. Aber wir halten fest an dem, was Gott gesagt hat. Herbert, du kannst lieben, weil meine Liebe in dir ist. Ich halte das fest. Ich lasse mir das nicht rauben, ich lasse mir das nicht stehlen, ich lasse mir das nicht wegnehmen. Halte es fest, was Gott dir geschenkt hat. Gott ist so gut zu uns. Er ist so gut zu uns. Und wir wollen ihm ewig dankbar sein. Ich würde gerne einfach so aus dem Stand einfach ein Lied singen, aus Dankbarkeit zu Gott. Und ich lade dich ein, in diese Dankbarkeit zu Gott mit reinzukommen. Einfach ihm Dank zu sagen, wie kann ich dir danken, Herr, für all das, was du für mich getan hast, an mir getan hast. Wie soll ich dir danken für alles, was du an mir getan? So viel, so unverdient, denn du gabst dein Alles für mich hin. Die Stimmen einer Million Engel können nicht sagen, wie ich dankbar bin. Doch was ich bin und immer hoff zu sein, ich bin auf ewig dein. O Gott, dir sei Ehre. O Gott, dir sei Ehre. O Gott, dir sei Ehre, weil du mich so geliebt. Durch dein Blut ist mir vergeben, deine Kraft ist mir gegeben. O Gott, dir sei Ehre, weil du mich so geliebt. O, dass mein Leben, o Herr, dass es dir wohlgefällig sein. Ich will dir dienen und dich lieben, bis du mich holst zu dir heim. Durch dein Blut ist mir vergeben, deine Kraft ist mir gegeben. O Gott, dir sei Ehre, weil du mich so geliebt. Sing es mit mir. O Gott, dir sei Ehre. O Gott, hier sei Ehre. O Gott, hier sei Ehre, weil du mich so geliebt. O Gott, hier sei Ehre. O Gott, hier sei Ehre. O Gott, dir sei Ehre, weil du mich so geliebt. Ich lade dich ein, heute dein Begräbnis zu feiern. Sag, Herr, mit dem Alten will ich einfach abschließen. Es ist heute Schluss. Ich habe begriffen, ich bin mit Christus gekreuzigt. Ich bin mit Christus gestorben. Ich bin mit Christus begraben. Jetzt will ich in Neuheit des Lebens wandeln. Und dann kannst du einfach hier nach vorne kommen, eine Entscheidung treffen. Ich will aufhören zu streiten. Ich will aufhören zu kritisieren. Ich will aufhören, andere immer verantwortlich zu machen für meinen Zustand, für das, was mir widerfährt. Nein, der Herr sagt immer wieder, du bist gefordert. Liebe, selbst wenn du nicht geliebt wirst. Und wenn du diese Entscheidung treffen möchtest, einfach zu Jesus kommen und sagen, Jesus, hier ist mein Leben. Hier ist mein Leben. Ich mache diesen Tag zu einem Begräbnistag, wo ich sage, ja, ich gehe hier raus in dem Wissen, das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Und ich ziehe mir ganz bewusst diese neue Schöpfung auch heute Abend an. Und wenn du Jesus noch nicht kennst, dann kannst du gerne hier nach vorne kommen. Und ich oder meine Mitarbeiter, wir werden für dich beten und mit dir beten. Und heute Abend wird Jesus einkehren. Weißt du, gestern Abend war ich in unserer Gemeinde in Michelstadt, Citykirche in Michelstadt. Und es war so fantastisch, dass das ganze Haus war voll. Es gab, also ich würde mal fast sagen, fast zwei Drittel, hätte ich gesagt, waren Zufluchtsuchende. Und Perser und auch aus anderen Ländern, aber hauptsächlich auch Perser. Und weißt du, Gott war einfach da. Und Gott ist in das Leben dieser Menschen gekommen. Als ich einen Aufruf machte und sagte, wer möchte Jesus in sein Leben aufnehmen? Da waren so viele, das sind Leute, die sind Muslime. Aber sie sagten, ich will diesen Jesus, den du hast, den will ich auch. Und dann haben sie ihre Hände gehoben. Und dann haben wir zusammen gebetet. Aber ich habe so gedacht, ich will, habe auch gesagt, alle schließen die Augen, was ich normal nicht mache. Aber ich weiß, dass wenn ein Muslim Jesus in sein Leben aufnimmt, dann ist er oft starken Anfeindungen ausgesetzt durch seine anderen Mitlandsleute und so weiter. Und das Interessante für mich war, ich wollte es allgemein halten und habe gesagt, wir bieten euch Gespräch an und Hilfe an, auch im persönlichen Bereich. Aber als ich gebetet hatte und die Lobpreiser fingen an, einfach zu singen, dann kam die Dolmetscherin und sagt, du, er will hier öffentlich, dass du mit ihm betest. Er will Jesus nachfolgen. Dann kam der Erste, dann kam der nächste Perser, sagt, ich will Jesus aufnehmen in mein Leben. Und wir haben gebetet und Gott hat die Männer so stark berührt. Der Erste, der kam, er war zutiefst berührt von Gott. Und er weinte und er wusste, jetzt ist Gott in mein Leben gekommen. Ich sage, ja, du hast es erlebt. Jesus ist jetzt, als du ihn einlud, ist er bei dir eingezogen. Der ist jetzt da drin. Und dann kam mein Familienvater, sagte, ich will auch beten. Betest du, ich will auch diesem Jesus nachfolgen. Dann kamen seine Töchter, so 14, 16, so in dem Dreh rum. Und dann kam seine Frau dazu. Sie guckten, was macht Papa da? Sie hatten ja auch die Predigt mitgehört. Ich sage, Papa will jetzt Jesus in sein Leben aufnehmen. Und sage ich, ich werde jetzt beten. Ich habe dann auf Deutsch gebetet, die Dolmetscherin dann auf Farsi. Und er hat dann auf Farsi, so haben sie das nachgesprochen, weil ich kann kein Farsi, zurzeit nicht. Okay. Noch nicht. Also auf jeden Fall sage ich, aber wenn ihr auch Jesus aufnehmen wollt, dann könnt ihr mit Papa jetzt gerade zusammen beten. Und dann stand die ganze Familie da. Und die ganze Familie hat in Einheit zusammen ihr Leben Jesus gegeben. Es ist so, Jesus ist groß. Und weißt du, dieser Jesus ist heilbringend, wohltuend, erlösend für die Menschen. Und es sind diese Leute, es kamen, wie gesagt, 5 Erwachsene, 6, 7 Erwachsene, die ihr Leben Jesus gegeben haben. Gesessen haben noch viele andere, die haben vielleicht wirklich auch Scheu gehabt. Ich weiß nicht, die haben gesagt, wir sind da. Wir werden mit ihnen einen Glaubensgrundkurs starten jetzt. Wahrscheinlich in einer Woche etwa wird es sein, Deutsch-Farsi. So, also es ist so stark zu sehen, wie Gott in das Leben der Menschen kommt. Und ich so, der Erste, der kam, du sahst richtig, jetzt ist Jesus da eingezogen. Das war so phänomenal, so stark. Jetzt ist er da drin. Und er wusste, jetzt passiert was mit ihm. Und der Heilige Geist überschüttete ihn einfach. Es war so stark. So, Gott ist hier. Wenn du heute Abend hier bist, sagst, ich will diesen Jesus, komm, er will dich. Du sagst, oh Mann, Herbert, ich bin bestimmt eine schlimmere Bruchbude als du je gewesen. Nee. Also so schlimm wie ich war, ich weiß es nicht. Also ich war sehr schlimm. Ja, ich war sehr schlimm. Weißt du, man hat mich aufgegeben. Das Gericht hatte gesagt, mit dem wird es nicht mehr. Der ist jetzt schon dreimal vorbestraft. Jetzt ist er das zweite Mal im Knast. Das wird alles nichts. Und der Staatsanwalt hat gesagt, der muss jetzt ordentlich eine aufgebrummt bekommen. Der ist unverbesserlich. Dann stand das Jugendamt auf. Damals war ja mit 21 warst du ja noch nicht wurdest du erst volljährig. Dann standen die Leute vom Jugendamt auf. Ja, früher haben wir gesagt, dass der Junge so geworden ist, wie er ist, das liegt an seinem Vater. Und wir haben immer Mitleid gehabt mit ihm aufgrund dessen, was er als Kind erlebt hat. Aber jetzt standen sie auf und sagten, Herr Richter, wir können Ihnen nur sagen, es ist nicht wegen dem Vater, dieser Junge ist böse. Und wir vom Jugendamt empfehlen, ihm eine empfindliche Strafe aufzulegen, damit er endlich lernt, dass es so nicht geht. Das siehst du. Und so einer nach dem anderen. Ich weiß gar nicht, warum ich einen Pflichtverteidiger hatte. Ja, also der hat nicht für mich gesprochen. Vielleicht war es noch der von davor, ich kann es gar nicht mehr genau sagen. Aber der war nicht auf meiner Seite. Und weißt du, aber inzwischen hatte ich da Jesus gefunden. Das Jugendamt wusste es nicht. Der Staatsanwalt wusste es nicht. Mein Rechtsanwalt wusste es nicht. Den habe ich ja nur an dem Termin gesehen. Der war ja sonst, der kam mich ja gar nicht besuchen im Gefängnis, sagt, besprechen wir mal Ihren Fall und fragen, wie kann ich Sie verteidigen und so weiter. Der war an dem Termin da, hat seine Joppe angezogen und dann hat er da gehockt. Ne? So, und weißt du, aber ich hatte Jesus mein Leben gegeben. Und das hatte sich, und da war etwas passiert. Und ich habe gesagt, Gott, ich weiß, die Gefängniswärter, sie haben gesagt, weißt du, Herbert, so schnell kommst du hier diesmal nicht mehr raus. Diesmal kriegst du eine verbraten. Die Mitgefangenen sagten, du, wir sind schon ein paar Mal hier und wir wissen, dein Fall, das hat jetzt Konsequenzen. Und ich bin zum Gerichtstermin gefahren. Und ich habe gedacht, oh Gott, ich will aus dem Gefängnis raus. Ich bin doch jetzt gläubig, ich folge doch Jesus nach. Und keiner hat mir Hoffnung gemacht. Aber ich habe gebetet die ganze Zeit auf dem Transport zum Gerichtssaal hin. Und dann habe ich gebetet. Sag, Herr, du weißt, wie ich jetzt bin. Und du weißt, dass ich dich liebe und dass ich dir nachfolge. Du musst etwas für mich tun. Aber egal, selbst wenn sie mich weiter einsperren, selbst wenn ich nicht nur meine jetzt alte Strafe absitzen muss und neue bekomme, ohne Bewährung. Herr, ich habe aber dich, ich werde an dir festhalten. Und dann fragt der Richter, ja, junger Mann, was wollen Sie? Wollen Sie auch noch was sagen? Ich meine, klar, hatten mich ja alle in den höchsten Tönen gerade gelobt. Ne? Und dann sage ich, wissen Sie, Herr Richter, ich bin nicht mehr der, der ich früher war. Ich will Ihnen nur Folgendes sagen. Geben Sie mir noch eine Chance. Ich kann Ihnen auf jeden Fall versprechen, ich werde hier nie wieder herkommen. Ich werde nie wieder ins Gefängnis kommen. War jetzt gelogen, weil später bin ich evangelisieren gegangen im Gefängnis. Hab dann meine ehemaligen Wärter, Mitgefangenen, ihnen erzählt, was Jesus tat. In einem Gottesdienst. Der evangelische Pfarrer hatte das organisiert. Aber weißt du, der Richter sagt, okay, sie kam raus aus ihrer Besprechung, bei ihrer Urteilsfindung. In Ordnung, sie sitzen ihre alte Strafe ab und die neue bekommen sie zur Bewährung. Das hieß, ein paar Monaten war ich in Freiheit. Weißt du, das ist Gott. Gott ist da. Und Gott macht etwas. Egal wie verfahren dein Leben ist, er macht etwas daraus. Er macht etwas Neues. Egal wie bruchbudenartig du aussiehst. Jesus sagt, manchmal sind wir von außen schön aufgetakelt, geschminkt, parfümiert. Wir duften wie ein ganzer Parfümerieladen. Du denkst, du wirst, wie heißt dieses, come in and find out, Douglas, ja. Ja, weißt du, und du sagst, du duftest vielleicht nach außen wirklich toll, aber Jesus sagt, innen drin ist alles stinkig, verfault, kaputt, verrottet, wie ein Grab voller Totengebeine, Knochen. Weißt du, und wir können vielleicht Menschen manchmal täuschen, aber Jesus sieht, wie es um dich steht und er sagt, ich will da innen drin, in dein Chaos, da will ich rein und da will ich Leben bringen. Leben vom Himmel, Leben von mir, Leben von meinem Vater und mir. Ich will da etwas in dir tun. Und diese Erlaubnis kannst nur du ihm geben. Und ich lade dich ein, ihm diese Erlaubnis heute zu geben. Aber auch die Erlaubnis, Herr, ich entscheide mich, tot zu sein und ich entscheide mich, mit dir zu leben. Und ich glaube, manche unter uns sollten wirklich so ein eine Entscheidung treffen, wo ich sage, ja, ich gehe her, so laufe ich mein Leben nicht mehr weiter. Ich werde jetzt wirklich meine neue Schöpfung, die ich von Gott geschenkt bekommen habe, wirklich bewusst annehmen. Anziehen, sagt auch Gott. Ich werde das bewusst tun. Und ich gehe heute raus. Und ich werde nicht mehr versuchen zu sterben. Wie einer, der auf dem Friedhof rumrennt und sagt, naja, wie kann man sterben? Nein, nein. Ich werde nicht mehr rumrennen und versuchen zu sterben. Ich habe heute erkannt, durch Christus bin ich dem Alten gestorben. Und ich ziehe mir das nicht mehr an. Amen. Ich ziehe es mir nicht mehr an. Hey, komm, gib dich Jesus hin, mach das. Lass das nicht verstreichen. Wir wollen, auch die krank sind, wir wollen noch, werden für euch beten, keine Frage. Wir wollen nachher auch für die Kranken beten. Aber jetzt einfach auch mal eine Entscheidung. Herr, ich entscheide mich auch zu lieben. Jemand muss sich entscheiden, ich will lieben. Ich entscheide mich zu lieben. Egal, wie man sich mir gegenüber verhält. Aber heute treffe ich eine Entscheidung. Ich werde lieben, wie Gott lebt. Ich werde lieben, wie Gott lebt.